Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Und sie aßen alle und wurden satt. Hören Sie ein Kantinenfeature von Julius Stucke.
Montagmittag. Das erste Mahlzeit der Woche. Ab 12 Uhr wird gegrüßt auf Deutschlands Fluren.
Ja, guten Appetit. Die erste Kantine dieser Woche. Es gibt sie in Rathäusern und Verwaltungsgebäuden, in Firmen und Krankenhäusern, sogar in Theatern. Manche öffnen für die Gäste und andere schließen sich mit ihren Kollegen ein.
Hier, dein Serviertablett. Kunststoff, bruchfest, stapelbar, Farbe. Massiv grau.
Danke.
Bevor wir es in die dafür bereitgestellten Wagen räumen,
wir danken für Ihre Mithilfe,
häufen wir noch Klischees auf den Teller. Vertrocknete Pizzaecken, denen nur ein großer Schlag Joghurtsoße die Erstickungsgefahr zu nehmen vermag. Oder Currywürste.
Natürlich, Currywürste, die zu beiden Seiten über den Tellerrand hinausragen und garantiert auch im Magen noch über die Mittagspause. Nicht nur im Volkswagen-internen Kantine-Ranking ganz weit oben. Da liegt sie klar auf Platz 1, auf Platz 2 die Frikadelle und bei 3 die kleinere Portion Currywurst. Jetzt rat mal, was da die beliebteste Beilage ist.
Salat?
Pommes-Salat vielleicht. Rund 1 Million Currywürste werden in den diversen VW-Kantinen jährlich gegessen.
Was steht in Kantinen Deutschland denn noch auf dem Plan? Bei der Oberfinanzdirektion in Karlsruhe heute gebratener Fleischkäse mit Zwiebel-Senfsoße für 3,60 Euro.
In der Kantine der Rostocker Straßenbahn gab es letzte Woche herzhaftes Soljanka mit Sauerrahm. Zitat DDR-Klassiker. Danach Bananenquarkspeise.
Kein DDR-Klassiker.
Keine Ost-West-Witze bei Tisch bitte, ja? Hast du gedient?
Nö.
Gut, so oder so nicht öffentlich. Der Wochenplan der Truppenküche der Bundeswehr. Heute gibt es in der Kategorie Menü fürs Gelände Hühnerfrikassee mit Erbsen, Karotten, Champignons und Reis. Auch ein Klassiker.
Hättest du Lust auf eine Sendung über Kantinen, hat mich ein Redakteur gefragt.
Meinst du, dass es gut ist für deinen Cholesterinspiegel?
Irgendwie will das nächste Essen ja auch finanziert werden.
Tja, müssen wir durch.
Mahlzeit.
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 Mahlzeit allerseits.
Mahlzeit.
Ja, schmeckt ganz okay.
Ich persönlich jetzt habe mir mein Leben eigentlich so eingerichtet, dass ich kaum in die Kantine gehe. Das ist dann schon eine Weile her, da war ich eine Finanzbehörde in Hamburg in der Kantine. Und das war wirklich so eine Inbegriff sagen von schlechten Kantinenessen. Und eine Plastikwelt, viel Fleisch, laut, eben diese Autobahnraststätten-Stimmung, schnelles Tanken, damit man wieder irgendwie an seinen Bürostuhl kommt.
Aber ich denke, es ist eben heute viel, viel mehr als nur wirklich ein Angebot im ganz passiven Sinne der Verpflegung, als jetzt wirklich nur zu sagen, Kantine, essen, satt werden und wieder gehen.
Und wenn man zum Beispiel sich überlegt, dass große Konzerne ja auch sehr viel Wert darauf legen, dass die Mitarbeiter nicht nur in angenehmer Atmosphäre essen, sondern auch Freiräume haben, ins Bällebad zu gehen oder sonst irgendwas zu tun, um kreativ zu sein.
Wir wurden schon ein paar Mal mit Matt provoziert, aber ich lasse mich da nicht provozieren. Die Leute mit Tupperdose, die gibt es ja überall. Ja. Ist auch ganz, ich finde das ja auch okay. Also wirken gut, mal gut vorbereitet.
Kantinenessen wird gerne nüchtern präsentiert. Faktisch, informativ. Essen 1, Essen 2 oder Essen 3. Das Putengeschnetzelte mit Rahm hat 2600 Kilojoule. Der Schinken-Nudelauflauf wird deklariert mit den Allergenen ACG. Gluten, Eier, Milch sowie Nitritpökelsalz.
Ein Teller Fakten aus dem Kosmos Kantine. Gemeinschaftsverpflegung, die in Statistiken eingeteilt wird in die Teilbereiche Bildung, zum Beispiel Schulen oder Unimensen, den Bereich Klinik und Pflege, also Krankenhäuser, Altenheime etc. und als klar umsatzstärksten Bereich betriebliche Gemeinschaftsverpflegung.
Den Mahlzeitsektor. Dessen Geschichte beginnt in Deutschland vermutlich im 19. Jahrhundert, als die ersten Werksküchen entstanden und die Arbeiterinnen und Arbeiter keine Zeit mehr beim Mittag zu Hause vergeuden mussten.
Wie nett.
1895 schuf man im Chemiewerk Bayer in Leverkusen eine Arbeiterspeiseanstalt. Was für ein sensibles Thema der Geschmack schon damals war, lässt der Begriff Küchenkommissionen erahnen, in denen laut Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten die Arbeitnehmer auch Einfluss auf das Menü nehmen konnten. Nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 50er Jahren, aßen im Westen die meisten Erwerbstätigen 60% mittags in Kantinen. Und heute?
Heutzutage heißt es, je nach Statistik, dass bis zu 18 Millionen Menschen jeden Tag kantinieren. Aber es gibt sehr unterschiedliche Zahlen. In anderen Statistiken ist von 9 Millionen Beschäftigten die Rede, die Betriebsrestaurants nutzen. Das wären etwa 20% der arbeitenden Bevölkerung.
Warum tun sie das? Die meisten antworten, aus Gewohnheit, Nähe, Zeitgründen. Und wer sich dagegen entscheidet, tut das vor allem wegen Speiseauswahl, Qualität, Ambiente. Jüngere und Frauen übrigens machen seltener von der Kantine Gebrauch.
Könnte man so interpretieren, sie legen wohl mehr Wert auf Auswahl, Qualität, Ambiente. Jedenfalls, bundesweit bieten rund 14.000 Betriebe mit mehr als 100 Mitarbeiterinnen Mittagessen an. 9.000 davon haben eine eigene Küche. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband spricht von immerhin 15 Milliarden Euro Jahresumsatz, allein in der Betriebsgastronomie. Im Schnitt zahlen Gäste pro Besuch 3,5 bis 4 Euro. Der sogenannte Durchschnittsbon.
Mahlzeit.
Mahlzeit.
Na dann.
Speisen nur, solange der Vorrat reicht. Ein Hinweis auf dem Wochenplan der kleinen Kantine im Abgeordnetenhaus Berlin. Vor dem Essen durch die Sicherheitskontrolle. Dann Nummer 2. Kategorie vegetarisch. Pasta mit Tomaten-Balkansoße. Also Politiker essen zumindest hier nicht besser. Berlin. Die Schlange ist lang und kennt anders als früher auch keine Ich-bin-Abgeordneter-lassen-Sie-mich-durch-Regelung. Früher war einiges anders. Ich treffe einen alten Schulfreund, den grünen Abgeordneten Benedikt Lux. Plaudern beim Kantinenessen. Die hier hat innen Bänke mit zu hohen gepolsterten Rückenlehnen. Irgendwie cremefarben und ein bisschen, als hätte man was zu tuscheln. Personalfreundlich, Essen passabel. Der kleine Hof umso idyllischer. Grüne und die Kantine, der Wunsch nach Veränderungen.
Man soll ja auch beim Essen eigentlich nicht über Politik reden.
Also wir haben die Kantine verändert, auch im Kleinen. Es gibt deutlich mehr Fairtrade-Waren. Es gab auch mal ein paar Experimente, die wieder abgebrochen sind, wie die Sojamilch.
Wollte keiner.
Wollte keiner. Es gibt das vegetarische Gericht, da haben wir uns durchgesetzt. Dass es mindestens ein vegetarisches und auch ein gutes vegetarisches Gericht geben muss. Ja, und dann gibt es hier mittlerweile auch so die Sayings über die Grünen, dass manche Grüne dann beschämt runtergucken, wenn sie sich Fleisch bestellen.
Wie schmeckt dein Schnitzel?
Das schmeckt ausgezeichnet. Das schlechte Gewissen ist natürlich mit, aber der Hunger war stärker heute. In den Kantinen geht es eigentlich eher zu, und das finde ich auch sympathisch, da sind alle gleich. Ja, von der Touri-Gruppe, vom einfachen Angestellten bis hin zum Spitzenbeamten müssen alle in die gleiche Schlange, essen alle das gleiche Essen.
Und sozial aber nichts, wo man sich abgrenzt. Jeder setzt sich mit jedem hin.
Also die Fraktionen bleiben mehr oder weniger für sich, es sei denn, man verabredet sich. Ja, aber will ja jetzt auch nicht jeder irgendwie bei der AfD sitzen oder so. Ne? Also.
Und dann verdauen. Kaffee.
Ich finde das sehr schwierig in der Kantine, das ist das Hauptproblem, wenn man dann doch lieber deftig isst, ja, wie ich meistens, vor allem wenn man schlecht frühstückt, wie ich meistens, dass man dann sich mittags vollknallt, dann erstmal eigentlich eine Siesta bräuchte.
Ja, jetzt fällst du ins Schnitzelkoma.
Ja, genau. Das ist gefährlich für die Politik sind die Servierwagentage, wo du lange Ausschusssitzungen hast, nicht in die Kantine kannst und bis spät in den Abend halbe Brötchen isst.
Das ist schon wenig.
Jo, dann hopp mal rein, ne?
Gefährlich für die Politik. Nicht nur der Servierwagentag, sondern auch der Versuch, am Essverhalten etwas ändern zu wollen. Können die Grünen, Veggie Day, ein trauriges Lied von pfeifen. Aber wenn nun mal in Kantinen täglich so viel Essen über den Tresen geht.
Gerade die Gemeinschaftsverpflegung ist sehr interessant seit 2 Jahrzehnten, könnte man sagen, weil man da doch zunehmend stärker erkannt hat, darüber auch Einfluss nehmen zu können, was gegessen wird, wie gegessen wird.
Jana Rückert-John, Professorin für Soziologie des Essens an der Hochschule Fulda.
Und das kam insbesondere auch ganz stark auf um die 2000er im Zuge von BSE, als man dann auch gesehen hat, da geht es ja nicht nur um Einzelhaushalte, sondern um sogenannte Großhaushalte. Da erreicht man eine große Anzahl von Konsumentinnen und Konsumenten und kann darüber eben auch Einfluss nehmen, wie gesagt, was gegessen wird, aber auch durchaus wie gegessen wird.
Also dort ansetzen, wenn man was in der Ernährung verändern will. Noch lange bevor wir uns durch die Kantinen bei der Arbeit quälen, können wir beim gemeinsamen Großküchenessen, zum Beispiel in der Kita und der Schule, auch etwas lernen.
Vor ein paar Jahren wurde das ja dann auch so in diesem Kontext des Nudgings aufgegriffen, wie man durch so einen leichten Stupser sozusagen auch durch die Veränderung eben des Angebots Einfluss nehmen kann. Und es gibt durchaus auch Studien, die da zeigen, gerade im Kinderbereich, dass darüber im Grunde auch positive Effekte dann auf die Privathaushalte ausgeübt werden kann, wenn dann eben die Kinder kommen und sagen so, dieses und jene haben sie heute gegessen und das war super lecker und können wir das nicht auch mal zu Hause ausprobieren.
Ernüchternd aber, wenn man diesen positiven Effekt mit der traurigen Realität vieler Schulkantinen zusammenbringt.
Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Bereiche der Gemeinschaftsverpflegung sehr unterschiedlich sind und auch sehr, sehr unterschiedlich dahingehend sind, was wird da investiert. Ne? Und gerade aus dem Bereich der Ganztagsschulen weiß man, oder auch der Krankenhausküchen, das ist auch so ein desolater Bereich, wo es eben nichts kosten darf. Ne? Und dann wird natürlich dieses Potenzial auch massiv verschenkt.
Wenn Kommunen die Preise für Schulessen bei etwas über 2 Euro festlegen, wollen teilweise nicht mal mehr die Caterer mitspielen. Subventionierte Firmenkantinen haben es finanziell manchmal etwas besser. Aber auch da wird oft ausgelagert. Und wenn dann der Betreiber der Kantine mehr verdienen will, bei festgelegten Verkaufspreisen, kann man oft nur noch beim Personal oder beim Essen sparen.
In der Betriebskantine kann man sagen, hängt es natürlich nicht unbedingt vom Betreiber ab, nämlich wirklich von dem Unternehmen. Wie weit ist das Unternehmen bereit, auch seinen Mitarbeitern ein entsprechendes Essen zu bieten und inwieweit begreift das Unternehmen auch, dass Essen und eben auch die Betriebskantine eine Frage des betrieblichen Gesundheitsmanagements zum Beispiel ist.
Mahlzeit!
Könnte ich vielleicht eine halbe Portion haben?
Wow, das ist heute echt lecker. Mal richtig lecker, oder?
Die Kantine. Mehr als ein Ort für aufgewärmte Speisen. Wir essen dort gemeinsam. Also zählt, wie man sich verhält. Dafür gibt es im Netz natürlich etliche Kantinenknigges, mehr oder oft weniger fundierte Empfehlungen, wie man sich verhalten sollte.
Ein kurzes Hallo zur Begrüßung genügt. Lieber nicht auf den Tisch klopfen und Mahlzeit rufen.
Worüber man sprechen darf, Urlaub, Hobby, Wetter. Besser nicht Religion und Politik. Und Stichwort sprechen, gerne in ganzen Sätzen bei der Bestellung.
Wer sich zufällig in der Kantine trifft, darf mit dem Essen beginnen, sobald man sitzt.
Grundsätzlich ist es in Ordnung, sich zu Vorgesetzten zu gesellen. Vorher fragen ist aber angebracht.
Plätze für Kollegen frei halten, ja. Aber bitte nicht mit Jacke über dem Stuhl reservieren.
Wer nicht gemeinsam zum Essen verabredet war, darf jederzeit aufstehen und gehen.
Über das Essen meckern, verboten.
Ist allerdings bei uns oft Top 1. Klar jedenfalls ist, Teller und Mensch davor stehen unter Beobachtung von Kolleginnen und Kollegen und Soziologinnen wie Jana Rückert-John.
Die Gemeinschaft bei Tisch, also wie Georg Simmel ja auch schon sagte, ne, dass da Gemeinschaft hergestellt wird, ist ein ganz spannendes und interessantes soziologisches Feld.
Von allem nun, was den Menschen gemeinsam ist, ist das Gemeinsamste, dass sie essen und trinken müssen, schreibt der Soziologe Georg Simmel 1910.
Und Simmel meint eben in seinem Aufsatz zur Soziologie der Mahlzeit, dass gerade die Gemeinschaft dann den Menschen in eine höhere Form, könnte man sagen, transferiert, weil er eben mit anderen zusammen ist und da eben noch ganz viel mehr Prozesse als nur dieses physische niedere Bedürfnis, ich werde satt, gestillt wird. Ja, sondern man hat eben Tischgespräche und auch Sozialisation, Erziehung findet bei Tisch statt, Ausgrenzungsprozesse, mit wem setze ich mich an einen Tisch und zu wem setze ich mich möglicherweise nicht an den Tisch? Und solche Dinge sind damit verbunden.
Essen müssen wir. Familien aber verbringen in der Woche viel Zeit mit Arbeit, Kindergarten, Ganztagsschule und der selbstoptimierenden Freizeitgestaltung. Zeit, die für gemeinsames Familienessen fehlt. Zeit, die wir mit Kolleginnen und Kollegen verbringen.
Ist die Kantine am Ende Ersatzzuhause, die Kolleginnen und Kollegen Ersatzfamilie?
Ein Stück weit ist das dann schon so, ne? Und man könnte auch sagen, dass eben gerade die gemeinsame Mahlzeit heute, gerade in diesen Zeiten des Wohlstand und des Überflusses, weniger eben dazu dient, wirklich satt zu werden, diese physischen Bedürfnisse zu befriedigen, als vielmehr kommunikative Treffpunkte sind.
Für ganz unterschiedliche Arten von Kommunikationstypen.
Solche, die die durchschnittliche Verweildauer mit überdurchschnittlichem Gerede in die Länge ziehen und einen nicht zu Wort kommen lassen, weshalb man selber noch schneller aufgegessen hat.
Jene, die nicht reden wollen und einen mit schweigendem Schaufeln verunsichern.
Was andere dazu bringt, die Arbeitsgespräche direkt bei Tisch fortzusetzen. Entweder weil sie in ihrem Leben nichts anderes zu erzählen wissen, traurig, oder nichts preisgeben wollen. Bis zu einem gewissen Grad positiv.
Und die bewusst nicht kommunizierenden, Typ einsam essend, am Smartphone scrollend, ungesund schnell schlingend, gerne nicht zur Primetime, sondern später mampfend, bezahlt die Einsamkeit mit den fast kalten Resten.
Ja, selber Brot mitgebracht.
Mahlzeit.
Ach, schon wieder ist das Schnitzel aus.
Neid. Auch ein beliebtes Thema in diesem Land, aber es geht hier nicht um den angeblichen Sozialneid, sondern um sehr berechtigten Futterneid. Denn natürlich gibt es unter den tausenden unauffälligen Durchschnittskantinen auch ein paar herausragender. Die finden sich in solchen Listen wieder wie: Das sind die 50 besten Kantinen Deutschlands.
Öffentlich sind die meisten davon nicht. Dafür machen sie die MitarbeiterInnen von Audi über Google bis zu WMF glücklich mit offenbar sehr gutem Essen und solchen Besonderheiten wie einer Hausmetzgerei, Kochkursen oder eigener Schweinezucht. Ich bin in Hamburg, um mir eine solche Kantine aus der neuen Arbeitswelt anzuschauen. Eine mit eigenen Bienen. Beim Versandhandelsunternehmen Otto. Cozy Architecture steht auf dem Architektenentwurf der Elbe. Elbe, so heißt eine der Otto-Kantinen. Alles erst vor 2 Jahren komplett neu gestaltet. Und auch wenn es bei rund 700 Plätzen und dementsprechend vielen Menschen um einen herum nicht unbedingt cozy im Sinne von gemütlich ist, ist es trotzdem geschmackvoll gestaltet, wenn man skandinavische Möbelhäuser geschmackvoll findet. Der Raum, geteilt in verschieden gestaltete Sitzbereiche, The Table etwa, ein ziemlich langer Holztisch mit Hockern davor und Pflanzen darin.
Am innovativsten wäre der Bereich vorne mit Vegan und der kleinen Spielwiese von Florian und seinem Team.
Bei 4.500 Mitarbeitern lohnt eine eigene Betriebsgastronomie. Kochwerk heißt die hier. Nils Mester leitet sie und steht stolz vor der Menükarte. Kein fleckiger DIN A4-Zettel, auf dem handschriftlich vermerkt wird, Fisch ist schon aus, sondern eine Wand mit Flachbildschirmen. Fotos, die bewerben, was es heute gibt. Zum Beispiel frische Pasta mit grünem Spargel und Lachs. Kostet 4,50 und wird, wie alles hier, vor den Augen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschnitten, geschwenkt, gebrutzelt. Es zählt nicht nur, was auf die Teller kommt.
Wenn ich eine angenehme Akustik habe und beim Verlassen der Kantine nicht unbedingt selber wie eine Currywurst rieche, dann macht es mir natürlich eine angenehme Pause zu verbringen viel, viel angenehmer. Und ich kehre zurück zum Arbeitsplatz mit einer vollen Energie, bin wieder voll motiviert und kann meine Arbeit leistungsstark verrichten.
Jetzt sind wir beim Vegetarischen angekommen und vegan.
Wir haben festgestellt, dass die Erwartung absolut da ist, gesundes, veganes, vollwertiges Essen zu bekommen, sehr, sehr groß ist. Und der Gesundheitsgedanke in der heutigen Welt ist ein sehr, sehr großer. Und auch wir schauen jeden Tag, dass wir dieser Erwartung nachkommen, indem wir solche Gerichte kreieren, wie es solche Grünkohlbrätlinge heute sind mit einem leichten Salat oder Gemüse, was wir von einem Produzenten beziehen, der hier gleich vor der Haustür von Hamburg seine Äcker bewirtschaftet.
Stichwort Gericht, jetzt hast du vorhin gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, quasi Gerichte oder Gerichtsideen selber mitzubringen.
Ja, es ist manchmal eine sehr, sehr spannende Geschichte, wenn dann Kollegen aus dem Urlaub wiederkommen und ganz begeistert berichten, was sie denn da gegessen haben. Und das klappt hervorragend, kommt super bei den Gästen und Kollegen an und bei den Kollegen im Kochwerk ist es mal wieder eine Abwechslung und man kann sich wieder neu ausprobieren und sich Herausforderungen stellen. Also eine sogenannte Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
Resume. Calculating route.
Schöne neue Welt. Alles Gewinner.
Für meinen Geschmack klingt es etwas zu glatt. Glückliche ArbeitnehmerInnen sind fleißige ArbeitnehmerInnen. Aber jedenfalls hat es wirklich frisch und sehr, sehr gut geschmeckt hier. Nils Mester und ich schlendern von der Kantine ins Büro zu Oliver Köhler, verantwortlich unter anderem für das Otto-Kochwerk. Ich will von ihm wissen, ob er prüft, ob sich das lohnt, betriebswirtschaftlich. Es wird ja sonst gerne und viel kontrolliert und evaluiert in Unternehmen. Rechnet es sich, wenn die Menschen gerne und lange in der Otto-Kantine sitzen? Prüft er, ob sich der Aufwand lohnt?
Kein definierter Wir-prüfen-das-Prozess, aber ein deutliches Feedback, was wir von den Kolleginnen und Kollegen täglich fast erhalten, die uns auch im Vergleich zu früher spiegeln, dass die Lautstärke geringer ist, sie viel entspannter das Essen zu sich nehmen können und eine größere Auswahl haben und somit ihre Pause sinnvoll gestalten können.
Natürlich spielt man in einer anderen Liga als das Rathauscasino. Hat ein Unternehmen wie Otto ganz andere Mittel?
Die Kantine und das Kochwerk werden subventioniert. Das heißt, ich bekomme einmal jährlich ein Budget zur Verfügung gestellt und mit diesem Budget hantieren wir.
Köhler sagt nicht, wie viel das insgesamt ist und sagt, er könne es auch nicht auf ein einzelnes Gericht herunterbrechen. Also sagen, wie viel zahlt Otto auf die frische 4,50 Euro Pasta drauf? So rechne man nicht, sondern schaue aufs Gesamtbudget. Das sei, seit man begonnen hat, alles neu aufzustellen, aber nicht gestiegen.
Also zum einen, indem man sehr stark nochmal darauf schaut, was eingekauft wird. Regional einzukaufen bringt viel. Frisch einzukaufen bringt viel. Weniger Convenience-Produkte einzusetzen bringt viel. Und wenn man das alles umsetzt, dann schafft man es tatsächlich, so einen Standard ohne eine Kostenerhöhung umzusetzen.
Besser und nicht teurer? Dass man hier andere Möglichkeiten hat als kleine Kantinen, liegt auf der Hand. In allen Kantinen, Bistros und Cafés zusammen gehen bei Otto täglich rund 4.500 Essen über den Tresen. Eine bessere Verhandlungsposition im Einkauf und gegenüber Zulieferern, auch wenn Größe natürlich nicht zwingend für Qualität steht.
Dabei zählt Otto noch nicht zu den wirklich großen Betriebskantinen. Bei Kantinen von Firmen wie Bayer, Audi, Siemens, Daimler oder VW arbeiten laut Branchenmagazin für die Gemeinschaftsverpflegung GV Praxis allein in der Kantine zwischen 500 und 1000 Mitarbeiterinnen. Essen im Jahr bis zu 12 Millionen Kolleginnen und Kollegen ihr Mittag. Die Umsätze riesig. Dazu gibt es einige große Player, an die die Unternehmen ihre Kantinen ausgelagert haben. Sodexo, Aramark oder die Compass Group zum Beispiel, die hunderte Kantinen betreiben. Namen großer Caterer liest man aber auch manchmal im Zusammenhang mit schlechten Arbeitsbedingungen oder Hygieneproblemen. Etwa als vor ein paar Jahren Durchfallerkrankungen, vermutlich durch tiefgekühlte Erdbeeren aus China, in deutsche Schulkantinen kamen.
Billig und gut geht nicht zusammen, heißt es dann immer wieder. Das klingt einerseits logisch, andererseits habe ich in den letzten Wochen für 4,50 Euro auch Dinge gegessen, die ich selber für deutlich weniger Geld besser hätte kochen können. Ich habe aber auch subventioniertes Kantinenessen zum selben Preis gehabt und es war ziemlich überzeugend. Bei Google übrigens essen Mitarbeiter sogar gratis. Und man wird diesem Unternehmen keinen Altruismus unterstellen können. Es wird sich für Google am Ende schon rechnen.
Preis ist häufig auch ein vorgeschütztes Argument, sich eben gegen Innovationen in der Betriebskantine ein Stück weit zu erwehren.
Meint Soziologin Jana Rückert-John.
Und insofern kann man schon durch ganz andere Momente große Effekte erzielen. Ne? Und ich denke, wir wissen alle, dass ein Essen, ein gutes Essen auch ein entsprechendes Setting braucht, eine entsprechende Anrichtung, entsprechend Zeit zum Genießen, aber auch Räume, wo man Platz findet, wo man in Ruhe sich hinsetzen kann und essen kann und. Ne? Also das, denke ich, sind ganz viele Komponenten. Da ist bei vielen Kantinen noch ganz viel Luft nach oben.
Mahlzeit.
Mahlzeit. Ja, schmeckt ganz okay.
Gestalterisch noch Luft nach oben. Stimmt. Andererseits habe ich bei meinen Ausflügen in Kantinen festgestellt, viel interessanter als das Essen ist meist der Ort. Gerade in Rathauskantinen, die oft Casino heißen. Wie die frühen Kantinenvorläufer beim Militär, die Offizierscasinos. Rathauskantinen, in denen man manchmal erst nach langen, kafkaesken Fluren ohne Menschen den Weg in die Kantinen findet. Die fürs Auge viel zu entdecken bieten. Scheinbar aus der Zeit gefallene, sehr funktionale Möbel. Holzvertäfelte Räume mit Stammtischatmosphäre, überraschende große, lichtdurchflutete Atrien und etliches mehr. Ziemlich charaktervoll. Einschränkung, wenn man nicht jeden Tag dahin muss, würde ich sagen. Und eigentlich auch schöner, als wenn künftig alles zu austauschbarem glatten Design wird. Es gibt eine Kantine, die es wegen ihres außergewöhnlichen Designs ins Museum geschafft hat. Die Kantine des Magazins Spiegel in Hamburg. Jetzt im Museum für Kunst und Gewerbe in der Hansestadt. Deshalb sind die Kantinengeräusche auch Unsinn.
Also Gestaltung in den verschiedenen Epochen drückt ja auch das Lebensgefühl oder auch so Wunschvorstellungen, Ideale, Visionen einer Gesellschaft aus.
Mit Michaela Hille, Pressesprecherin des Museums, sitze ich auf eigentümlichen Drahtstühlen. Zwischen viel Stoff, orange und rot und lila, große Stoffpyramiden an der Decke. Akustisch hervorragend dadurch. Optisch wie ein Tonstudio auf LSD, 60er, 70er Jahre, psychedelisch. Der Däne Werner Panton hat das für den Spiegel damals entworfen.
Das hat was, wenn man hier drin sitzt, natürlich was sehr Besonderes. Heute würde man möglicherweise aus hygienischen Gründen sagen, nee, also das würde das Gesundheitsamt nicht mehr erlauben.
Journalisten in den 70ern, Männer rauchend über Weltpolitik diskutierend. Oder James Bond und Space Age. Sowas wird hier wach. Hille aber erinnert mich daran, Gestaltung spielt immer eine Rolle, unabhängig vom Geschmack.
Ob man das nun gut oder schlecht findet, also ob einem das gefällt, auch vermeintlich nicht gestaltete Kantinen sind gestaltet. Es ist immer gestaltet, es ist immer eine Gestaltung des Raumes, in dem man isst, in dem man trinkt, in dem man sich aufhält.
Eine Kantine geht noch. Ende der Woche, Freitag. Einmal zurückblicken und auch voraus. Mahlzeit.
Guten Hunger.
Diese Berliner Kantine eignet sich dafür hervorragend, im Kreuzberger Rathaus. Denn hier isst man im 10. Stock mit Fensterblick in fast alle Richtungen der Stadt. Es lohnt deshalb zu kommen.
Aber die Speisekarte fällt unter die Kategorie Blender. Gnocchi-Pfanne mit Birnen, Mandeln und Tomaten-Mandel-Pesto. Mandeln scheinen sehr erwähnenswert. Klingt erlesen, schmeckt bodenständiger.
Aber in Ordnung. Und der kalte grüne Wackelpudding katapultiert mich direkt in die Kindheit zurück.
Kann Wackelpudding katapultieren?
Egal. Es ist ein schönes Gefühl. Wir sollten alle mehr Kindergerichte essen. Nach allen Ausflügen bin ich jedenfalls überrascht. Ich habe viele zufriedene Kantinengäste getroffen und selber besser gegessen als gedacht.
Gegessen wird, was in die Auslage kommt. Einerseits mosern wir, andererseits stimmen wir mit den Füßen ab. Für die Currywurst.
Tja, die Klischees existieren. Auch Essen, das man besser nur zur Hälfte isst. Sicher könnte noch weniger Fleisch, mehr Bio einziehen, aber das ist eben nur ein Teil eines vielfältigen Kantinenkosmos. Wie wäre es, das weiterzudenken? Ich rufe Harald Lemke an, Philosoph, der sich schon länger mit dem Essen beschäftigt, Gastrosoph. Denkt als solcher über einen Wandel der Ernährung nach. Die Ernährungswende. Er versteht das analog zur Energiewende. Viel kann in dieser Welt besser, gesünder, ökologischer, nachhaltiger werden. Auch in der Ernährung. Ist dann die Kantine der Ort dafür? Weil man hier einfach täglich Millionen Menschen erreichen kann?
Ja, im Prinzip würde sich die Kantine jetzt nicht nur, aber durchaus als einer der wichtiger Transformator der Ernährungswende irgendwie anbieten. Einfach weil da kommt eine große ökonomische Nachfrage ins Spiel. Und gerade über die Nachfrage können wir natürlich speziell ökonomische Strukturen der Ernährungsverhältnisse verändern.
Oder wie Jana Rückert-John es mit dem Wort Nudging sagte, um uns in die richtige Richtung zu stupsen. Ist da also ein großes Potenzial in den Kantinen verborgen? Lemke ist skeptisch. Es sei eher so, dass wir unser Verhalten verändern und das dann in die Kantinen tragen.
Und da würde ich einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, vielleicht geht es primär erstmal um eine Lebensweise, wo wir uns nicht fremd verköstigen müssen, um dann, weil sagen, dass unser Leben strukturiert ist durch den Arbeitsprozess. Wir haben dann halt nur einen kleinen Slot im Grunde genommen, wo wir dann essen müssen und weil wir nicht so viel Zeit dafür aufbringen wollen, können und so weiter, muss das im Grunde genommen schon jemand anders für uns gemacht haben. Also wenn wir diesen Aspekt mal rausnehmen, dann wäre die Utopie zunächst einmal ein Leben mit weniger Arbeit und mehr Zeit, Möglichkeiten irgendwie selbst zu kochen und eben auch das gemeinsame Genießen dann.
Na dann?
Mahlzeit.
Und sie aßen alle und wurden satt. Unser Kantinenfeature von Julius Stucke. Die Redaktion hatte Martin Hartwig, die Regie Stefanie Lasey, an der Technik saß Thomas Monajan, es sprachen Bettina Kurt und der Autor.